Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Man kennt das, da wird ein Buch verfilmt, das man schon gelesen hat. Man ist sich nicht sicher, ob das als Film überhaupt funktioniert. Und dann guckt man ihn sich vorsichtshalber gar nicht erst an. Oder aber man hat eine Verfilmung gesehen, kennt aber das Buch nicht. Alle sagen, musste lesen. Oder man will einfach mal die Vorlage kennen und dann ist man irgendwie enttäuscht. Mir geht das so mit fast allen James-Bond-Geschichten von Ian Fleming. Wenn ein Thema oder ein Erzählstoff in eine andere Form gebracht wird oder gar von selbst findet bei Sagen etwa, dann spricht man von Transmedialität. Und wie mein kleines Bond-Beispiel zeigt, passiert dabei offenbar einiges. Was wollte ich vor der Sendung vom Kölner Medienwissenschaftler Hans-Christian Schmidt wissen, der Experte fürs Thema ist und gerade ein ganzes Buch über Transmedialität geschrieben hat. Und zunächst einmal grundsätzlich, Herr Schmidt, was sind die positiven Effekte, wenn ein Inhalt von einem Medium in ein anderes übertragen wird?
Hervorragend, ja. Die Einleitung finde ich schon ganz gut, also die Hinarbeitung. Das Problem daran ist sozusagen allerdings, dass Sie, Herr Elsässer, gerade vor allen Dingen Adaptionsphänomene beschrieben haben. Und das ist natürlich auch ein Transmedialitätsphänomen, aber was passiert, wenn ein Medium in ein anderes Medium übertragen wird, ist eigentlich eher etwas, was wir normalerweise im Fall einer Romanverfilmung irgendwie, also es ist eine Frage, die wir uns normalerweise im Fall einer Romanverfilmung haben, wie Sie jetzt gerade schon am Beispiel von Ian Flemings James-Bond-Serie beschrieben haben. Die Transmedialität ist noch ein größeres Phänomen. Also vor allen Dingen ist es deswegen größer, weil es eben nicht nur diese Adaptionsprozesse, bei dem ein Medium vermeintlich 1:1 in ein anderes Medium übertragen wird, in den Fokus nimmt, sondern eben auch die Frage stellt, was passiert, wenn ein anderes Medium, ein Medium, was wir haben, erweitert, also den Erzähltext in irgendeiner Form weiterspinnt. Wenn beispielsweise ein Spin-off als Computerspiel herauskommt oder wenn eine Nebenfigur in einer Comicserie feinere Nuancierungen erhält oder ein bisschen mehr charakterliche Tiefe bekommt, da wird es sozusagen noch ein bisschen komplexer. Aber es geht vor allen Dingen darum, was passiert, wenn dieser Stoff erweitert wird, und zwar in einem anderen Medium.
Was passiert denn dann, wenn zum Beispiel aus der Alien-Serie noch ein Computerspiel wird, das Computerspiel Alien Isolation zum Beispiel?
Ja, das ist ein super interessantes Phänomen. Also wir haben hier ein Computerspiel, was von 2014 ist und das sich ganz explizit auf einen Film aus Ende der 70er bezieht. Und was daran interessant ist, ist, dass ausgerechnet dieser Film genommen wird, der eben ein ganz bestimmtes Genre bedient. Und das Computerspiel macht es nicht dahingehend, dass wir hier wie im zweiten Teil von Aliens zum Beispiel riesige Horden von außerirdischen Widersachern niedergemäht werden, sondern dass wir es hier mit einer einzelnen Alien-Figur zu tun haben. Und in diesem Spiel werden wir sozusagen von unserer ganzen Überlegenheit und unserer ganzen Macht, die Computerspiele auch sehr oft auszeichnet, enthoben. Und wir sind geradezu wehrlos in diesem Spiel. Wir haben immer so einen Bewegungsmelder vor uns, der piept immer, gibt so ein nervöses Zucken sozusagen und wir durchlaufen diese labyrinthische Raumstation. Aber wissen, sobald wir diesem einen Alien begegnen, dann ist es mit uns aus. Und das macht sozusagen diese ganze Machtlosigkeit, diese ganze Paranoia, die im ersten Alien-Teil so eine große Rolle spielt und die in den anderen Alien-Teilen keine größere Rolle mehr spielt, in diesem Computerspiel ganz virulent. Also das wurde sehr, sehr effektiv auf den Punkt gebracht durch die Spielmechanik des Spiels.
Das heißt, dieses Beispiel einer transmedialen Erzählung zeigt uns, wie man auf etwas, wie man auf ein bestimmtes Gefühl, was der Erzählwelt inne wohnt, wie man darauf quasi konzentriert wird.
Ganz genau, darum geht es hier im Wesentlichen. Also wird die Atmosphäre eines Films aufgenommen und mit den Mitteln eines anderen Mediums nacherzählt oder besser erzählt oder dargestellt, besser sozusagen.
Ein anderes Beispiel, was Sie in Ihrem aktuellen Buch nennen, das ist ja diese Welt, es geht ja auch um Welten, die erschaffen werden. Ne? Weltenbau,
genau.
Worldbuilding, Worldmaking sind Stichworte, die Wissenschaftler wie Sie da gerne benutzen. Und da geht es um die Welt der Lego-Bausteine, beziehungsweise die animierten Filme dazu.
Genau.
Da habe ich das Gefühl, dass da durch die Transferierung des Bausteins zu einem Filmstoff auch noch ganz viele weitere Ebenen geschaffen werden, die alle irgendwie unglaublich ironisch und zitierfreudig sind.
Ganz genau. Also das haben Sie genau richtig erkannt. Genau darum geht es bei diesem Lego-Franchise eigentlich. Also das Interessante am Lego-Kasten ist, dass wir hier eine große Menge von Teilen vorgeworfen bekommen, die in einer großen Kiste miteinander durchmischt sind. Und wir können anhand der Teile, die von einem anderen Hersteller für uns zur Verfügung gestellt werden, unsere eigene Welt bauen. Also diese Metapher der Klemmbausteine des Weltenbaus ist hier im Lego-Franchise ganz, ganz explizit, also ist ganz konkret. Da müssen wir keine große Interpretationsleistung vorbringen. Das Interessante an dem Film ist jetzt allerdings, dass hier auch nicht nur, wie vorher schon bereits beschrieben, hier nicht nur Geschichten eins zu eins nacherzählt werden mit so einer blockigen Ästhetik, in der blockigen Ästhetik eines Legosteins, sondern dass diese Welten eben, ja, tatsächlich, wir spielen, oder die Protagonisten in diesem Film spielen dann damit. Das heißt, die Sachen werden auseinandergenommen. Auf einmal taucht der Millennium Falcon auf und der Hyperantrieb fehlt beispielsweise, weil er irgendwie auf so einer Party vergessen worden ist, zum Beispiel. Und das ist nur ein Beispiel von einer ganz großen, immensen Bandbreite an ironischen Persiflierungen, die da passieren. Und das Lego-Franchise will uns irgendwie so ein bisschen damit sagen, hey, das ganze Zeug, was ihr bekommt von uns den großen, vermeintlich bösen, kulturindustriellen, Top-Down-Medienkonzern, das geben wir euch, aber ihr könnt das wie in einer richtigen Spielzeugkiste miteinander durchwürfeln, vermischen, was Neues draus machen, wenn ihr nur genügend Kreativität mitbringt.
Ja, und das geschieht ja in manchen dieser Lego-Filme auch, weil genau. Ja zum Beispiel dann Batman nachgespielt wird mit diesen, eben, mit diesen Lego-Figürchen.
Genau, richtig. Und Batman ist aber eine ganz besonders interessante Gestalt, weil Batman ja schon über 75 Jahre mittlerweile alt ist und bereits viele verschiedene Inkarnationen durchlaufen hat.
Vom Comicstrip bis hin zu mindestens 4 Verfilmungen, die mir jetzt gerade einfallen.
Genau.
Ja, also das wäre im Grunde, wenn man das noch mit Lego verbindet, vielleicht sogar so der Urknall einer transmedialen Erzählung.
Könnte man wahrscheinlich so sagen, ja, genau. Das Interessante ist hier, wie Sie gesagt haben, dass in dieser kleinen Minifigur des Lego-Batmans ganz viele verschiedene Persiflierungsmöglichkeiten mit einfließen. Das heißt, wir haben nicht nur diesen Grim Dark Batman, den wir jetzt in der letzten Kinoadaption hatten von Zack Snyder, also wo es wirklich total ironiefrei schon ist, sondern wir haben eben da dann auch den knallbunten Batman aus der 60er-Jahre-TV-Serie.
Sie haben gerade schon das Computerspiel als Beispiel einer transmedialen Erzählung genannt. Mhm. Inwiefern hat die Digitalisierung die Transmedialität beeinflusst?
Ja, also ganz entscheidend hat die Digitalisierung die Transmedialität oder das Konzept der Transmedialität beeinflusst. Also wenn wir uns vorstellen, dass bestimmte Stoffe losgelöst von ihrem Ausgangsmedium in ein anderes Medium hinüberfließen können, ne? Das ist ja das, was wir als Konvergenzbewegung bezeichnen würden, dann ist das Auflösen in Nullen und Einsen im Binärcode, im Digitalen sozusagen, natürlich ein ganz entscheidender Einflussfaktor dabei. Das heißt, es macht für uns heutzutage gar nicht mehr so einen großen Unterschied, ob wir jetzt etwas, was wir früher auf dem Fernsehgerät ausschließlich geguckt hätten, eine Fernsehserie, jetzt auf dem Smartphone angucken, auf einem Tablet oder auf dem Laptop oder auf dem iPod, wenn Sie so möchten. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Sondern diese Konvergenzbewegung macht es uns eben ganz einfach, auf verschiedenen Gerätschaften darauf zuzugreifen. Und das Ganze ist ziemlich spannend, weil wir dann nämlich die Inhalte, die wir darauf gucken können, also wir haben das Ganze, auf der einen Seite haben wir so eine Art von reibungsloser, fast schon Nicht-Medialität. Wir nehmen irgendwie so ein glattes Tablet vor uns, schauen uns eine Serie an und können das Tablet wieder weglegen und es verschwindet irgendwo. Aber wenn wir uns jetzt zum Beispiel so eine Serie wie Stranger Things anschauen, dann ist die von einer regelrechten Retro-Medialität durchzogen. Das heißt, die Protagonisten in dieser Serie, die halten halt so beispielsweise Walkie-Talkies in der Hand, wo es immer wieder verrauscht wird. Die nehmen bestimmte Songs auf Kassetten auf beispielsweise, wo es immer wieder zu Bandsalaten kommt. Diese Medialität, die ganzen Störfaktoren, dieses Sperrige, was dabei zum Tragen kommt, das erscheint dann wiederum in den Serien, die wir dabei gucken können. Das ist eine ganz interessante Rückwärts- und Vorwärtsbewegung. Auf der einen Seite wird alles so bruchlos und immateriell, auf der anderen Seite spielt dieser Remediation-Faktor dann doch wieder eine Rolle, indem wir uns fast schon so ein bisschen danach sehnen, wie das Knistern einer Vinylschallplatte beispielsweise, ja, oder den Pinselstrich auf einem Gemälde, wo wir sozusagen so die Zeugenschaft eines Mediums nochmal sehen können.
Also die Stoffe wandern nicht nur durch die verschiedenen Medien, sondern auch noch auf verschiedene Ausspielwege. Sagt der Medienwissenschaftler Hans-Christian Schmidt, sein Buch Transmediale Topoi, medienübergreifende Erzählwelten in seriellen Narrativen, ist im Büchner Verlag erschienen. Herzlichen Dank für dieses Korso-Gespräch.
Vielen herzlichen Dank.